Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.
Hey und herzlich willkommen. Heute wird wieder fair gequatscht. Und zwar diesmal mit Philipp. Er ist Diplom-Ingenieur für Gartenbau und arbeitet hier in Leipzig bei der Anna Linde. Die Anna Linde ist eine gemeinnützige GmbH, bei der ich es wirklich extrem schwer finde, einen Titel zu finden für all das, was sie irgendwie tut. Aber ich würde es einfach mal ganz kurz beschreiben. Und zwar ist es im Endeffekt eine Gärtnerei. Dazu gehört aber auch noch ein Gemeinschaftsgarten, der kollektiv organisiert ist, also wo jeder mitmachen kann. Und es gibt Workshops und Kursangebote für Kinder und Erwachsene und vieles, vieles mehr. Sie sind auch wissenschaftlich engagiert. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Portfolio. Aber was hier betrieben wird, ist im Endeffekt urbane Landwirtschaft, also Landwirtschaft in der Stadt. Und das Ziel der Anna Linde ist dabei natürlich nicht, mit anderen Lebensmittelproduzenten zu konkurrieren. Das kann ein Feld in der Stadt nicht leisten. Es geht nämlich um etwas anderes. Und was das ist, darüber spreche ich mit Philipp. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Philipp.
Hallo.
Ich habe ja gerade schon ein kleines bisschen über das erzählt, was Anna Linde ist und auch macht. Aber ich glaube, so für diejenigen, die Anna Linde noch nicht kennen und vielleicht auch nicht aus Leipzig kommen und noch nichts davon gehört haben, sollten wir vielleicht mal so ein bisschen ins Detail gehen, nochmal genau schauen, was macht ihr? Ihr betreibt ja, so sagt ihr selbst, multifunktionale urbane Landwirtschaft. Ich fand, das ist ein ganz schön langer Titel. Was bedeutet das?
Was uns da unterscheidet, ist, dass wir keine Gärtnerei oder keinen Landwirtschaftsbetrieb im klassischen Sinne sind, sondern dass wir eben noch Funktionen ausfüllen, die eben sonst andere, zum Beispiel soziale Träger ausfüllen, dass wir zum Beispiel mit Schulklassen und Kindergärten zusammenarbeiten, quasi so einen Schulgartenersatz darstellen, aber dass wir auch neben dem Gemüsebau, den wir hier betreiben, auch zum Beispiel Forschungsprojekte auch noch mit durchführen.
Ja, das sieht man auch schon, wenn man so auf eure Website geht, weil ihr da ja wirklich ein unglaublich breites Portfolio an irgendwelchen Projekten, die alle auch total unterschiedlich sind, präsentiert. Wenn man sich das so durchliest, bekommt man irgendwie unweigerlich das Gefühl, dass Gärtnern oder Lebensmittelanbau und Soziales miteinander verbunden sind bei euch. Inwiefern hängt das denn aus eurer Sicht zusammen?
Im klassischen Sinne hängt das eigentlich nicht so wirklich zusammen. Ich denke, dass das Thema Soziales noch mit reinspielt, weil wir uns eben hier in der Stadt befinden und einfach in einem Umfeld uns mit vielen Menschen bewegen und nicht auf dem Land sind und uns zum Beispiel mit Traktoren rumplagen und auf großen Schlägen und großen Flächen Lebensmittel produzieren. Der soziale Part kommt meiner Meinung nach dadurch, dass wir uns einfach in der Stadt aufhalten.
Also es gab keinen besonderen Beweggrund, das irgendwie zu verbinden. Also du hattest ja erzählt, dass eure Gründer oder die zwei Hauptgründer ja auch irgendwie der eine zumindest so einen Hintergrund soziale Arbeit hat.
Natürlich, das ist auch ein Grund, dass Dominik dort aus dieser fachlichen Richtung kommt und sich das einfach rein praktisch auch sehr, sehr gut miteinander verarbeiten oder sich sehr gut miteinander verbinden lässt. Also die Tätigkeiten im Gemüsebau oder im Gartenbau und soziale Arbeit, zum Beispiel die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, eignet sich einfach sehr, sehr gut. Und dort gewinnen beide Seiten in dem Punkt. Genau, also es lag eigentlich so ein bisschen halt auf der Hand, dass man das macht, auch durch den Background, den Dominik dort hat.
Und rührt daher auch euer Anspruch, Umweltbildung zu betreiben?
Ja, woher rührt der Anspruch? Ja, das ist schon auch es war so unser erstes Projekt, was wir damals auch hatten, war eine Kooperation mit einem Kindergarten auf der Karl-Heine-Straße. Das war quasi so die erste Kooperation der sozialen Arbeit. Und es ist einfach, das macht man einerseits aus ideellen Gründen, weil man auch einfach für eine zukunftsfähige Stadt hier auch eintreten möchte und das natürlich über die Bildung mit Kindern und Jugendlichen natürlich am ehesten unserer Meinung nach erreichen kann. Und deswegen lag das dann einfach auf der Hand, dass wir da am Ball bleiben und dranbleiben. Und mittlerweile haben wir halt mehrere Kooperationen mit Schulen hier im Stadtteil, die wöchentlich regelmäßige Termine wahrnehmen. Wir gehen auch direkt an Schulgärten und geben dort Kurse Gärtnern mit Kindern und Jugendlichen.
Mhm. Ihr macht ja auch Erwachsenenbildung in diesem Umweltkontext. Mhm. Wie sieht denn da eure Arbeit aus? Also so bei Kindergärten und Schulen kann ich mir das total gut vorstellen. Wir hatten auch einen Garten irgendwie im Kindergarten. Gruselige Wortschöpfung. Aber ja, wie sieht es denn bei Erwachsenen aus? Also wie sieht da euer Angebot aus?
Ja, da gibt es zwei größere Bereiche. Es gibt einmal Angebote im Gemeinschaftsgarten, die Workshops zum Beispiel zu Themen wie Naturkosmetik, Verarbeiten von Lebensmitteln anbieten. Oder auch, wo wir auch ein bisschen rausgehen, wo wir Kräuterwanderungen machen, auf Mundraubtouren gehen und also bei diesen Mundraubtouren Obst und Gemüse oder Obst, was in der Stadt wächst, ernten, um quasi aufzuzeigen, dass das Essbare ja eigentlich auch in der Stadt vorhanden ist. Und hier im Gärtnerei-Kontext bieten wir einen, auch ein ziemlich langes Wort, einen stadtlandwirtschaftlichen Kursus an, wo wir quasi für Gartenliebhaberinnen, die entweder auf dem Balkon oder in ihrem Kleingarten gärtnern wollen und sich verbessern wollen, Fachkurse anbieten zu Themen wie, wie erziehe ich eine Tomate, welche Funktionen hat oder wie kommt man zu einem gesunden Gartenboden, wie, welche Nützlinge und Schädlinge sind in einem Garten unterwegs und wie kann man die Nützlinge zum Beispiel unterstützen. Genau, dazu bieten wir dann hier Kurse an.
Also total viele unterschiedliche Bereiche auch, in die ihr da geht.
Aber auch daran, dass wir aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Ne? Wir haben zum Beispiel Sebastian, der die Umweltbildung koordiniert, der kommt zum Beispiel aus dem, der kommt eigentlich aus der Geografie. Ja, ich selber habe Gartenbau studiert, komme quasi aus der gemüsebaulichen Richtung. Dominik aus der sozialen Arbeit. Und, aber es gibt auch zum Beispiel einer unserer Auszubildenden, der hat eigentlich mal Politikwissenschaften studiert. Das sind ganz unterschiedliche Charaktere, die schon irgendwie so in eine Richtung streben, aber unterschiedlichen Background haben und deswegen ja, auch ganz unterschiedliche Einflüsse und Ideen und ja, Inspirationen dort mit reinbringen. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, so vielschichtig.
Ach cool, also wird schon das, was hier passiert, auch durch die Leute, die es machen, wirklich beeinflusst?
Ja, also es gibt jetzt keine Stelle von oben, die jetzt so einen Masterplan für das Jahr irgendwie durchgibt und sagt, ja, das wird jetzt durchgeführt, sondern das entsteht schon auch im Prozess und immer auch in Absprache miteinander, also soweit es geht.
Du hast mir vorhin schon gesagt, dass du deine Diplomarbeit zum Thema urbane Landwirtschaft geschrieben hast. Nun ist es ja so, dass man vielleicht sagen könnte, wir haben ja schon genug Anbauflächen für Obst und Gemüse in Form von riesigen Feldern außerhalb der Stadt. Wie kamt ihr oder auch du denn dazu zu sagen, okay, Landwirtschaft gehört irgendwo auch in die Stadt?
Ich hatte in der Uni hatte ich einen Kurs, wo es um innovative Landwirtschaft ging. Und da gab es einen Kurs, wo es um städtische Landwirtschaft ging, die quasi aufgrund verschiedener Voraussetzungen entstehen kann. Ne? Einerseits kann das zum Beispiel entstehen aufgrund von Notsituationen. Ja? Hungersnöte, wie kurz nach dem Fall der Mauer oder in Kuba, hat dazu geführt, dass die Leute innerhalb der Stadt anfangen, Gemüse anzubauen. Das hat man gerade eben auch in Krisenregionen wie in Syrien, wo in Aleppo Gemüsefelder angelegt werden, damit die Versorgungslage dort verbessert werden kann. Und dann gibt es innerstädtische Gartenbauprojekte oder innerstädtische Gartenprojekte, die entstehen aufgrund von ja, so einem ökologischen Bewusstsein. Ne? In New York zum Beispiel waren so die ersten Projekte so in 70er, 80er Jahren. Dann hier in Deutschland war es das erste größere Projekt der Prinzessin-Garten, der in den temporären Garten in Berlin-Kreuzberg errichtet hat. Und ich glaube, dass der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen Gemüse in der Stadt anbauen, als wir uns gegründet haben, war das gar nicht unser Ansporn. Wir wollten natürlich Gemüse produzieren, aber dieses eher auch symbolisch zeigen. Ich muss ja vorstellen, wir haben dort hinter einem Felsenkeller im Gemeinschaftsgarten eine Grundfläche von so 1700 Quadratmetern. Und davon nutzbare Fläche, lass es 200 Beete sein, sind 200 Quadratmeter. Das ist ein Kleingartenniveau. Ja? Damit wird man die Stadt nicht ernähren können. Das wird auch nicht klappen mit den paar wenigen Gärtnereien, die es hier innerstädtisch noch gibt. Und unser Ansinnen war eher, dass wir das Konsumverhalten vielleicht auch der Leute einfach so ein bisschen beeinflussen können. Also darzustellen, wann hat ein Gemüse denn überhaupt Saison? Ja, Interesse dafür zu wecken, wie zum Beispiel beispielsweise Rosenkohl wächst. Ja, und auch einfach darzustellen, okay, Es ist nicht abnormal, in der Stadt Gemüse zu produzieren, sondern es ist abnormal, dass selbst im Sommer Tomaten noch aus Spanien kommen. Warum? Warum? Das muss doch nicht sein. Genau, das war der Grund, warum wir das in der Stadt machen. Und aber auch, weil wir uns dann mit Mitte 20, und ich kann das jetzt auch mit Anfang 30 mir immer noch nicht vorstellen, aufs Land zu ziehen. Es war auf jeden Fall auch ein Grund, okay, wir wollen ja in der Stadt leben, wir wollen Subkultur, wir wollen ein kulturelles Angebot, wir wollen nah bei unseren Freunden sein. Und ja, der Schritt, um aufs Land zu ziehen, war da ein bisschen zu früh.
Also quasi die Vorteile einer Stadt haben, aber trotzdem irgendwie gärtnern und das irgendwie auch den Leuten nahe bringen und irgendwie zeigen so, hey, so sieht der Rosenkohl übrigens an der Pflanze aus. Ich glaube, das wissen tatsächlich viele Leute nicht, wie ein Rosenkohl an der Pflanze, also wenn er noch wächst, aussieht.
Wenn es eine Live-Show wäre, würde ich jetzt ein kleines Gewinnspiel ausrufen. ja, aber es war auch, ja, wir wollten auch, was die Stadtentwicklung hier im Leipziger Westen angeht, auch einfach ein kleines Zeichen setzen, dass jetzt nicht alles eine Supermarktfläche werden muss, sondern dass es auch grüne Orte in der Stadt einfach braucht. Grüne Rückzugsorte, kleine Oasen, die einen auch entschleunigen lassen und die vor allen Dingen über das kulturelle Angebot hinaus einen auch noch weiterbilden.
Nochmal kurz zu dem Gemüseanbau in der Stadt. Und zwar, was mir da so durch den Kopf geschossen ist, als ich mich so ein bisschen ausführlicher damit befasst habe, war so, ich habe letztens eine Doku über Pilze gesehen aus dem Wald, der aber in der Nähe von der Straße liegt. So, nun, wir können ja quasi aus dem Gewächshaus jetzt auf die Straße schauen. Und bei diesen Pilzen war die Schwermetallbelastung eben super hoch. Und ich frage mich dann so, ist das hier auch ein Problem? Oder kann man dem irgendwie was entgegensetzen?
Nee, also ich will da auch nicht relativieren, sondern klar, wir befinden uns in der Stadt, wir befinden uns nahe zu einer Straße. Klar ist hier eine Art von Umweltbelastung auf jeden Fall da. Klar, es gibt keine verbleibenden Kraftstoffe mehr, es ist immer weniger Stickoxide, die aus Industrieabgasen zum Beispiel auf uns niederprasseln. Schwermetalle spielen eine Rolle. Also gerade so historische Kontamination, durch zum Beispiel selbst wenn wir jetzt keine verbleibenden Kraftstoffe mehr haben, haben wir trotzdem einen Eintrag aus den letzten Jahrzehnten, der sich hier irgendwo in der Umgebung befindet. Wir haben unsere Böden einmal testen lassen, machen das dieses Jahr übrigens nochmal und haben die auch auf Schwermetalle prüfen lassen, auch gerade eben auch auf unserem neuen Standort im Leipziger Osten ist es gerade auch mit einem, haben wir zum Beispiel einen Kompost prüfen lassen auf Schwermetalle und haben dort die Grenzwerte nicht überschritten. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, jetzt bin ich wieder beim Relativieren, auf was für eine Art von Fläche baut man an. Also hier die Gärtnerei, die ehemalige Gärtnerei Tölpel, wo wir uns gerade eben befinden, die gibt es seit 1880 und die betreiben, seitdem sind diese Böden hier gärtnerisch genutzt. Ja, das ist quasi ein historischer Gartenboden, also hier war keine Autowerkstatt vorher.
Ja.
Also da sollte man auf jeden Fall vorsichtiger sein. Zeitgleich, wieder relativieren, haben wir auch auf dem sogenannten Land Bundesstraßen, Autobahnen, dann gibt es natürlich auch noch Transmission, dass quasi Schadstoffe auch über weitere Strecken auf die Felder getragen werden. Wir haben dort Sachen wie Glyphosateintrag und so weiter, was wir jetzt hier zum Beispiel in der Stadt nicht haben. Ja. Und dann muss man auch schauen, welche Pflanzen sind überhaupt in der Lage, für uns schädliche Stoffe überhaupt aufzunehmen, sodass sie irgendwie in die Nahrungskette zum Beispiel mit reinkommen. Was eher ein Problem darstellt, sind Feinstäube, die wir wieder relativierend sowieso alltäglich aufnehmen, wenn wir uns durch die Stadt bewegen.
Ja klar, man atmet das ja ein und alles.
Genau,
ne? Also
genau.
Das ist ja nicht so, als wäre man frei davon. Also sobald man sich an der Straße bewegt oder auch nur Kilometer weit weg von der Straße, die sind sowieso überall.
Genau, aber das ist natürlich eine berechtigte Frage und da muss man auch und will man auch transparent sein. Also gerade wenn man mit Kindern und Jugendlichen mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, spielt natürlich spielt eine Rolle, wo wir natürlich auch aufpassen.
Eins eurer Projekte, was ich sehr besonders finde, ist dieser Gemeinschaftsgarten, den ihr betreibt. Der ist ja auch so ein bisschen anders als jetzt die Gärtnerei. Kannst du vielleicht was dazu erzählen? Was bedeutet Gemeinschaftsgarten?
Ja, dazu muss ich ehrlich sagen, ich bin habe gar nicht mehr so die Zeit, so oft im Gemeinschaftsgarten zu sein. Der Gemeinschaftsgarten ist entstanden aus einem Projekt, das nannte sich offener Garten. Das war, bevor wir diese Gärtnerei hier gefunden haben, war das unser Hauptstandort, so unser Mutterschiff und der Beginn von allem. Der Hochbeetgarten dort hinterm Felsenkeller, wo ganz viele Veranstaltungen stattgefunden haben, auch Bildungsveranstaltungen, auch schon mit, was ich vorhin angesprochen hatte, mit einem Kindergarten, eine Kooperation und auch Erwachsenenbildung haben wir dort auch schon betrieben und Gartendinner. Und mit dem Schritt, dass wir die Gärtnerei hinzugenommen haben, war auch der Wunsch der Akteure, die dort im Gemeinschaftsgarten sind, diesen Garten selbst zu verwalten. Weil wir es auch gar nicht mehr geschafft haben, dort zeitgleich an diesen beiden Standorten zu sein.
Dann war es aber so, dass Leute, die da teilgenommen haben, regelmäßiger teilgenommen haben und dann irgendwann eben ja, sich auch mit dem Garten selber verbunden gefühlt haben. Ja, und so absolut. Ist das quasi entstanden.
Absolut. Ja, das sind... ganz viele Freundeskreise, ganz viele Freundschaften sind da entstanden über die ersten Jahre und auch aktuell immer noch. Es kommen jedes Jahr dort neue Leute dazu, es gehen auch jedes Jahr wieder natürlich welche weg, Leute ziehen nach Leipzig. Der Gemeinschaftsgarten ist insbesondere auch so ein Anknüpfungspunkt für Neuleipziger, die hier frisch herkommen und Gemeinschaft suchen. Und einfach die Akteure des Gartens haben sich gewünscht, diesen Garten dort selbst zu verwalten. Und das klappt tatsächlich sehr, sehr gut. Also wirklich wie so ein, was ich vorhin schon meinte, wie so ein Kind, was erwachsen geworden ist. Ne? Also dieser Garten verwaltet sich selbst, der kümmert sich selber über, also um Saisoneröffnungsveranstaltungen, kümmert sich um die Veranstaltungen, die dort übers Jahr passieren, kümmert sich um Workshops, kümmert sich um das gemeinsame Gärtnern und das gemeinschaftliche Betreiben der Beete und das gemeinschaftliche Ernten und das gemeinschaftliche Kochen. Und das ist die Gemeinschaft, das Zusammenkommen, um Zeit zu verbringen, um eine gemeinsame Aufgabe zu haben, um sich kennenzulernen und ja, sich um eine Sache zu kümmern. Das ist die Gemeinschaft. Wo wir aber natürlich auch in der Gärtnerei haben wir natürlich auch eine Gemeinschaft an Leuten, die gemeinsam auch probiert, hier diesen Alltag zu bewältigen.
Aber im Gemeinschaftsgarten ist es dann so, dass quasi jeder, der interessiert ist, einfach mit einer sehr, sehr geringen Hürde hinkommen und einsteigen kann.
Genau, dort kann jeder vorbeikommen. Ja, wir haben auch dort so ein Projekt, das nennt sich Interkultureller Garten, das ist auch einmal in der Woche, wo wir gezielt mit Geflüchteten dort zusammenarbeiten, das ist auch... total schönes, erfolgreiches, nettes Projekt, wo auch ganz viel Vorurteile abgebaut werden auf beiden Seiten. Und das ist ein sehr schönes Projekt.
Kann man dann eigentlich so eine grobe Zahl an Leuten irgendwie festmachen, die bei Anna Linde so als Ganzes mitwirken? Weil es ist, wie gesagt, ja relativ viel und an jedem Projekt sind irgendwie nochmal andere Leute beteiligt. In welcher Größenordnung bewegen wir uns da denn?
Es gibt dauerhafte Mitstreiter und Mitstreiterinnen, da würde ich sagen, das sind 6 Leute, die teilweise fest angestellt sind, die teilweise über Honorare einen Teil ihres Geldes bekommen oder die ihre Ausbildung hier machen. Dann gibt es so ungefähr übers Jahr hinweg 30 bis 40 Praktikanten, Praktikantinnen, die ein Praxissemester machen, einmonatiges Praktikum, zweimonatiges Praktikum, die ihr Betriebspraktikum vom Berufsbildungswerk hier machen. Und dann gibt es eine Zahl X an Leuten, die im Gemeinschaftsgarten unterwegs sind und übers Jahr dort sich mal mehr, mal weniger beteiligen, mal mehr, mal weniger Verantwortung übernehmen. Da habe ich jetzt aber keinen, da würde ich auch so schätzen, das sind auch so 30, 40 Leute übers Jahr, die dort aktiv werden. Dann Schulklassen, die hier durchlaufen, Menschen, die im Jungpflanzenladen einkaufen, unsere Abonnenten und Abonnentinnen, Führungen, die hier passieren, Umweltbildungsveranstaltungen. Also da kommt man schon auf eine ganze Menge Menschen, die hier jedes Jahr diesen Ort besuchen und irgendwie teilnehmen auch. Mhm. Ja.
Jetzt haben wir immer irgendwie über so einzelne Aspekte eurer Arbeit gesprochen, die rausgepickt. Ich glaube aber, oder so habe ich das verstanden, man muss Anna Linde ja schon als Ganzes irgendwie betrachten oder denken, denn so funktioniert es ja auch irgendwo. Ne? Das sind ja schon alles Sachen, die auch miteinander zusammenhängen. Wie würdest du denn das, was Anna Linde so für die Stadt leistet, bewusst in Anführungszeichen, beschreiben?
Hat mehrere Ebenen, das, was wir leisten. Also einerseits leisten wir eine ökologische Dienstleistung. Wir schützen Boden, wir leisten einen kleinen Beitrag zum Stadtklima, wir leisten einen Beitrag zum Insektenschutz, wir leisten über Leipzig hinaus einen Beitrag zur Kultursortenvielfalt, also dass wir verschiedene, auch teils seltene Gemüse anbauen. Wir leisten für die Stadt Leipzig einen Beitrag als soziales Unternehmen, also dass wir Menschen in prekären Situationen in Arbeit bringen. Genau, also wir leisten quasi einen Beitrag zum, ja, wir schaffen Arbeitsplätze tatsächlich, haben das die letzten Jahre geschafft. Wir schaffen für die Stadt Leipzig auch ein Image, ja, also als coole Stadt, wo es Hochbeetgärten gibt und Stadt anders gedacht wird. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, die hier ein Verständnis für Saisonalität von Gemüse, überhaupt ein Verständnis von draußen sein, Naturerlebnisse, Naturerfahrungen zu sammeln, das bleibt ihnen ihr Leben lang hängen. Ja, das leisten wir auf jeden Fall.
Super, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.